Alken-Podcast aus Lüneburg. Themenschwerpunkt Antifaschismus. Am vergangenen Dienstag, dem 9. Dezember, sprach auf Einladung der Veranstalter der Gedenkstätte Bergen-Belsen der Holocaust-Zeitzeuge Manfred Rosenbaum, der heute in Israel lebt. Manfred Rosenbaum, Jahrgang 1924, in Berlin geboren und mit 11 Jahren nach Holland emigriert, wurde schon bald nach Einmarsch der Deutschen in Holland im dortigen Lager Westerbork gefangen gehalten. Er ist Zeitzeuge der 93 Todestransporte in die Vernichtungslager Auschwitz, Sobibor und andere. Herzlichen Dank auch noch einmal an dieser Stelle an die Veranstalterinnen und vor allem natürlich an Manfred Rosenbaum für die großen Strapazen, die er auf sich genommen hat, um mahnend ein Zeichen gegen Unmenschlichkeit und faschistischen Terror zu setzen. Im Anschluss einige Teile seines Zeitzeugenberichts aus dem Glockenhaus.
Herr Schellenberg hat schon erwähnt, dass ich in Berlin geboren bin. Am 15. Mai 1924, Berlin Tiergarten, Kurfürstenstraße. Ich war als Kind in Leipzig, meine Eltern sind nach Leipzig gefahren. Meinen ersten Geburtstag, meinen allerersten Geburtstag, feierte ich in Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 1935 entschieden meine Eltern, dass es besser wäre, mich nach Holland zu begeben, beziehungsweise Deutschland zu verlassen, um mich nicht auszusetzen den verschärften antisemitischen Tendenzen und Maßnahmen. Ich kam also im Oktober 1935 nach Holland, wohnte in Zaandam, eine Stadt etwa so groß wie Lüneburg. In Zaandam bin ich in die Schule gegangen. Ich hatte natürlich Schwierigkeiten mit der Sprache zunächst einmal. Ich sprach Deutsch und noch nicht Holländisch. Das war Anlass für meine Mitschüler in der Schule, mich auszuschimpfen. Aber nicht als Jude diesmal, sondern als Deutscher. Die Tatsache, dass ich zunächst einmal überhaupt abgeholt wurde und nach Westerbork gebracht wurde, war zurückzuführen auf einen Generalstreik der holländischen Bevölkerung in Amsterdam, in Utrecht, in Hilversum und in Zaandam. Es war ein Generalstreik, kein Zug fuhr, keine Straßenbahn, Fabriken wurden geschlossen als Protest gegen die Razzien, die Deutschen in Holland, in Amsterdam gemacht haben. Die haben jüdische Jungs aufgegriffen von der Straße und nach Mauthausen gebracht, was einem Todesurteil gleichkam. Und die Holländer haben tatsächlich ihre Solidarität bezeugt durch diesen Generalstreik. Aber der Generalstreik hatte wiederum die Folge, dass die Repressalien einsetzten, Geiseln genommen wurden und Menschen erschossen wurden. Eine andere Folge war, dass die ausländischen Juden aus Zaandam, Utrecht, Hilversum nach Westerbork zwangsläufig verschickt wurden. Und dazu gehörte also auch meine Familie und ich. Am 19. Januar 1942 war für mich gewissermaßen der Tag, an dem die Odyssee, von der ich heute Abend berichten werde, zum Teil fing an diesem Tag an. Ich kam nach Westerbork, wir haben unsere Wohnung im Stich gelassen, mit allen Möbeln, Büchern, Habseligkeiten, raus in den Zug nach Westerbork. An dem Tag, den ich nicht vergesse und niemals vergessen kann, herrschten kolossale Kälteverhältnisse. Es waren 27 Grad Kälte. Am 15. Juli haben die Deutschen angefangen mit der Liquidierung der Juden in Holland. Und Westerbork war für sie das Lager, der Punkt, von wo die Verschickung, erst einmal die Verschickung aus allen holländischen Städten und Dörfern und Ortschaften, alles ging nach Westerbork. Und von Westerbork gingen 93 Transportzüge nach Osten zum Arbeitseinsatz im Reich, so hieß das. Weit über 100.000 Menschen, 102.000 Menschen kamen nicht mehr zurück. Und ich war Zeuge dieser Transporte. Aber warum war es ein glücklicher Zufall, dass ich früher hinkam als die anderen? Dadurch gehörte ich zum Stammlager. Ich war ein sogenannter alter Kampfinsasse, ein Lagerinsasse, der vor dem 15. Juli, dem Stichdatum der Transportzüge, der Evakuierung, sogenannten Evakuierung in Westerbork war und wurde dadurch vor der Verschickung nach Auschwitz verschont. Allerdings am 15. Juli 1942 sollten 1200 Juden nach Auschwitz verschickt werden. Ich muss dazu hinzufügen, Auschwitz bedeutete für uns damals nichts. Es war ein Name einer Ortschaft, der Lagername. An der Lokomotive stand Auschwitz. Die Bedeutung von Auschwitz wurde mir viel später erst deutlich. Ich habe mich circa 2 Jahre in Westerbork halten können, wurde aber Zeuge, im wahren Sinne des Wortes Zeuge, von 93, beinahe 93 Transporten nach Auschwitz und Sobibor. Viele meiner Freunde, Bekannte, Verwandten gingen auf Transport und ich war einer von denen, die gewissermaßen den Leuten behilflich waren, einzusteigen in die Waggons, in die Güterwaggons. In jedem Güterwaggon ca. 70 Menschen. In einem Güterwaggon gab es nur einen Eimer. Die Leute haben zum größten Teil noch 36 Stunden gelebt. In einem bestimmten Fall, der mir sehr nahe war, ging eine Familie, mit mir verwandte Familie, auf Transport. Mann, Frau, 3 Kinder. Und die waren in dem Güterwagen, der Mann war lungenkrank, die Frau verzweifelt und 3 Kinder, Alter von 11, 10 und 9. Ich wollte denen helfen. Ich wandte mich an den Kommandanten der grünen Polizei. Die grüne Polizei war die Bewachung jeweils der Transporte. Mit Stahlhelmen, schwer bewaffnet, mit Gewehren wurden die Juden weggeschickt. Und ich habe Mut gehabt, mich an den Offizier der grünen Polizei zu wenden und bat, diese Familie rauszuholen aus dem Güterwagen. Und siehe da, hat mir das bewilligt. Und die waren mir so dankbar. Und ich war so glücklich. Sie durften fahren in dem Waggon von der grünen Polizei nach Auschwitz. Und alle haben mir gratuliert. Ich habe mir selbst gratuliert, dass mir das gelungen war. Viel später wurde ich mir dessen bewusst, was ich gemacht habe. Also 36 Stunden später ist das geschehen, was Sie heute wissen, was ich weiß, was jeder weiß. Unzählige Menschen, deren Arbeitseinsatz doch in Frage gestellt hätte werden müssen. Und ich kann bis heute nicht verstehen und verarbeiten, dass ich und andere nicht verstanden haben, worum es sich überhaupt handelt. Arbeitseinsatz im Reich von Blinden, von Kranken, von Kindern, von Säuglingen. Am 18. Januar 1944 war ich dran, auf Transport zu gehen, hatte aber das Glück, nach Bergen-Belsen zu kommen. Allerdings war die Ankunft in Bergen-Belsen alles andere als freundlich. Als ich in Bergen-Belsen ankam, am nächsten Tag, der Zug fuhr etwa 12 Stunden, SS, rissen die Wagentüren auf. Los, los, raus, ihr Judenpack. So kam ich also an. Wir mussten antreten im Regen, 5er Reihen und Marsch in Richtung, wer die Gedenkstätte in Bergen-Belsen kennt. Da war eine Straße, etwa ein paar Kilometer vom Zug, von der Rampe ins Lager. Und wir kamen an vielen Lagern vorbei. Es war ein Labyrinth von Lagern, den man heute rekonstruieren kann. Kriegsgefangenenlager und alle möglichen Lager und immer unterteilt mit Stacheldraht und gehetzt. Wir mussten marschieren im Tempo der SS. Links und rechts standen die SS-Leute, schussbereiter Waffe und bellenden Hunden. Besonders die Hunde hatten mir einen Schreck eingejagt. Ich habe also in mehreren Kommandos gearbeitet, unter anderem auch im Schuhkommando. Schuhkommando, bis heute bin ich mir nicht sicher. Da waren Berge von Schuhen, Tausende, Zehntausende von Schuhen, auch Kinderschuhen, Frauenschuhen, Männerschuhen. Unsere Arbeit bestand darin, dass wir mit scharfen Messern Textil vom Leder, die Sohlen, die Absätze sortieren, abschneiden, ausschneiden mussten, sortieren mussten. Und ein bestimmtes Pensum, ich weiß nicht mehr wie viel, 100, 200 Schuhe pro Tag. Das ist also ein großer Saal gewesen, so etwa so groß wie dieser. Und da saßen die Häftlinge mit den Schuhen und mit dem Messer in der Hand. Und es war sehr staubig. Was mich heute noch beschäftigt, wo kamen die Schuhe alle her? Ich hatte den Verdacht, und ich habe heute noch den Verdacht, dass die Schuhe aus Auschwitz kamen. Der Hauptgegner, den ich so empfunden habe und andere auch, war der Hunger. Es gab nicht genügend zu essen. Wir bekamen jeden Tag eine Steckrübensuppe. Ich glaube, es war ein halber Liter oder vielleicht auch drei Viertel. Das wurde verteilt. Die Steckrübensuppe hat wunderbar geschmeckt. Wenn man Hunger hat, schmeckt alles wunderbar. Manchmal hatte man das Glück, dass ein Stückchen Kartoffel in der Steckrübensuppe war. Wer vorne stand, bekam dünne Suppe. Wer weiter hinten stand, der bekam dicke Suppe. Der hatte Chancen auf ein Stückchen Kartoffel. Unsere Gespräche untereinander drehten sich ums Essen, das wir nicht hatten. Wir haben sogar Menüs zusammengestellt von Wiener Schnitzel oder Käsebrot, das wir nicht hatten. Und das hat uns irgendwie beruhigt, dass man darüber spricht. Ich hatte eine Methode, den Hunger gewissermaßen zu besänftigen. Ich habe mich vollgetrunken mit Wasser. Das hat geholfen. Zweiter Feind war die Kälte. Appellplatz stehen. Es gab einen Appellplatz, auf den wir jeden Tag uns antreten mussten. Fünferreihen, Seitenrichtung, Vordermann. Bei Kälte, bei Regen, bei Wind, in jeder Wettersituation. Nun war ich relativ jung, ich war damals 20, aber es gab auch ältere Leute und nicht wenige, die das Appellplatz stehen ganz einfach nicht durchhalten konnten. Nicht wenige sind während des Appells umgefallen. Die waren nicht gleich tot, aber sie waren schwach und hatten dann auch nicht mehr lange zu leben. Aber auch Appellplatz war eine Sache von Glück beziehungsweise Unpech. Welcher SS-Mann den Zählappell durchführen musste, da gab es welche, die haben uns nur eine halbe Stunde stehen lassen. Da waren wir glücklich und zufrieden. Es gab aber auch welche, bei denen es nie gestimmt hat. Hat immer einer gefehlt oder zwei oder drei. Da wurde von Anfang an nochmal gezählt. Und es gab Appelle, die 3 Stunden gedauert haben. Mit gefrorenen Füßen manchmal, wir hatten nicht genügend Schuhwerk. Ein wichtiger Gegner war natürlich die SS. Wie gesagt, es gab gute, zwischen Anführungsstrichen, und schlechte, sehr schlechte. Ich möchte bei dieser Gelegenheit mir Luft machen, indem ich Ihnen nur erwähne einen Unterscharführer Müller. Der hatte einen roten Nacken. Er war so ein kräftiger, vielleicht war er mal ein Metzger. Dieser Mann wurde von uns genannt der rote Müller. Und dieser Mann, der rote Müller, war mein persönlicher Feind. Ich hatte eine grüne Mütze und ich war für ihn der Mann mit der grünen Mütze. Und wenn er mich gesehen hat, hat er mich geschlagen. Und Sie sehen jetzt hier Narben, die vom roten Müller verursacht wurden. Ich habe in der Gedenkstätte, vor 2 Jahren war ich da, habe ich in dem Archiv geblättert von den Prozessen, die nach der Befreiung stattfanden. Und habe mehrere gesehen, die vor Gericht gestellt wurden. Ich habe den roten Müller vergeblich gesucht. Und wie der rote Müller sind auch andere Sadisten auf freien Fuß gesetzt worden. Ich bin nicht nachtragend. Ich empfinde keine Hassgefühle. Es sei denn, es handelt sich um den roten Müller, den ich nicht vergesse. Es gab andere Sadisten, einen gewissen Rau, einen gewissen... Aber es gab auch, das mag Ihnen komisch vorkommen, wenn ich das sage, aber es ist die Wahrheit. Es gab auch SS-Leute, die waren human. Die steckten uns ein Stückchen Brot zu. Und die ließen, wie ich erwähnt habe, auch auf meinem Appellplatz uns nicht 3 Stunden stehen, sondern eine halbe Stunde nur. Einer davon, den ich in Erinnerung habe, der war zu judenfreundlich. Den hat man an die Ostfront geschickt oder erschossen. Ich weiß bis heute nicht genau, was mit ihm passiert ist, aber er ist leider nicht mehr da gewesen. Bergen-Belsen wurde im Laufe der Monate immer schlimmer. Insbesondere als der ehemalige Lagerkommandant von Auschwitz nach Bergen-Belsen beordert wurde, ein gewisser Kramer, von dem Sie wahrscheinlich gehört haben, als der Kramer aus Auschwitz kam und das Kommando übernahm als Kommandant von Bergen-Belsen, wurde Bergen-Belsen eines der schlimmsten Konzentrationslager, was es bis dahin im Verhältnis zu anderen nicht gewesen war. Ende 1944 hat man mir zum ersten Mal von Gaskammern berichtet. Meine Reaktion war, ich habe das nicht geglaubt, ich habe das nicht glauben wollen. Ich habe den Betreffenden, der mir das erzählt hat, ich habe ihn gebeten, inständig, er soll diese Gräuelmärchen bitte nicht verlautbaren, denn er könnte Panik verursachen im Lager. Das habe ich so empfunden. Das beweist, dass wir keine Ahnung hatten. Erst 1944, also November, glaube ich, 1944, fing ich an zu begreifen, aber nicht zu erfassen, was passiert war. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin heute also 84 Jahre, Jahre 2008. Bis zu meinem Tode werde ich nicht erfassen und verarbeiten, was da vor sich gegangen war. Es ist unmöglich, finde ich, unmöglich, das zu verkraften. Jetzt möchte ich noch erwähnen meinen Vater. Mein Vater war von Westerbork nach Dresdenstadt geschickt worden, kam im Oktober 1944 nach Auschwitz. Meine Stiefmutter hat sich als krank gemeldet, in der Annahme, dass sie verschont bleibt. Und die Folge war, sie war eine Stunde später im Gas. Mein Vater hat Auschwitz wieder Anführungsstrich überstanden. Und er kam im März, auf Umwegen oder nicht auf Umwegen, das weiß ich bis heute nicht, mit einem Todesmarsch, zum Teil zu Fuß, zum Teil mit Transportzug, ich weiß es nicht, nach Bergen-Belsen. Ich habe meinen Vater gesucht, tagelang, am Stacheldraht entlang waren die Häftlinge, die angekommen waren aus Auschwitz. Das waren für mich wankende Gestalten in Sträflingskleidung, kahlköpfig natürlich. Und ich habe meinen Vater nicht mehr gefunden. Nach der Befreiung hat man mir dann mitgeteilt, dass er in diesen Tagen, als ich ihn gesucht habe, gestorben war. Ich habe meinen Vater hier auf der Gedenkstätte, auf dem Gelände der Gedenkstätte Bergen-Belsen, einen Stein gesetzt zum Gedenken an meinen Vater nach Ankunft aus Auschwitz, in Saalfeld, Thüringen geboren, in Bergen-Belsen, 44-jährig gestorben.
Eine Falken-Podcast-Produktion, SJD Die Falken 2008. Aufnahme, Moderation, Schnitt, Georg Gunkel-Schwaderer. Dieser Beitrag steht unter der GNU Public License und darf unter Nennung des Urhebers weiterverwendet werden. Bitte benachrichtigen Sie uns in einem solchen Fall.